Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 1, dort heißt es, Deshalb erwartet diejenigen, die eins mit dem Messias Jeshua sind, keine Verdammnis. Keine Verdammnis mehr. Ja, eins sein mit Jesus Christus, dem Messias. Wer eins ist mit ihm, der erwartet keine Verdammnis aufgrund seiner Schuld mehr. Wer eins mit Jesus ist, der ist befreit, der ist erlöst von den Ketten seiner Schuld. Der kann voller Hoffnung und Freude auf die Wiederkunft des Messias Jesus Jeshua rechnen. In Vers 2 wird uns erklärt, warum das so ist. Dort heißt es, warum? Weil die Tora des Geistes, die in der Vereinigung mit dem Messias Jeshua dieses Leben hervorbringt, mich aus der Tora der Sünde und des Todes befreit hat. Tora bedeutet Weisung, Lehre, das Gesetz. Und sie ist in den 5 Büchern Mose aufgeführt. Es gibt also 2 unterschiedliche Arten der Weisung, 2 unterschiedliche Gesetze. Und wir haben die Wahl, welche Weisung, welches Gesetz wir wählen. Sind wir dem Gesetz der Sünde unterstellt, dann sind wir gleichzeitig auch der Verdammnis unterstellt. Denn das Gesetz der Sünde überführt uns zur Verurteilung. Das Gesetz des Geistes jedoch befreit uns aus der Verurteilung und aus der Verdammnis heraus. Und warum befreit es uns? Weil Jesus Christus für uns den Schuldschein gezahlt hat. Er hat praktisch das erfüllt, was wir am Ende der Zeit im Gericht Gottes, was uns bevorstehen würde, die Verdammnis, den Tod. Und ja, da wir erlöst sind durch ihn, können wir uns freuen. Ich wiederhole nochmal und fahre fort, weil die Tora des Geistes, die in der Vereinigung mit dem Messias Jeshua dieses Leben hervorbringt, mich aus der Tora der Sünde und des Todes befreit hat. Also die Tora, die Weisung, die Lehre des Geistes bringt uns ins Leben. Nicht nur ins irdische Leben, da sind wir so oder so, nein, sie bringt uns ins ewige Leben. Ein neues geistiges Leben, das Bestand hat über das irdische Leben, das Bestand hat über die Zeit, wo unser irdischer Körper, den wir im Moment haben, ja ein Ende hat. Denn er ist der Sünde preisgegeben und er ist praktisch ja das Zeichen dafür, dass sowohl Jesus für die Sünde gestorben ist, aber auch auferstanden ist, weil er durch den Geist, der uns auch die Auferstehung geben kann, wenn wir an Jesus Christus glauben. Also nur durch den Geist bekommen wir das Leben durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Weiter heißt es in Vers 3, denn was die Tora nicht selbst tun konnte, weil ihr die Macht fehlte, die alte Natur zur Mitwirkung zu bewegen, hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn als einen Menschen mit einer Natur, die unserer eigenen Sündigen gleich war, sandte. Ich wiederhole nochmal Vers 3. Denn was die Tora nicht selbst tun konnte, weil ihr die Macht fehlte, die alte Natur zur Mitwirkung zu bewegen, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn als einen Menschen mit einer Natur, die unsere eigenen Sündigen gleich war, sandte. Also das Gesetz Gottes, die Tora, ist nicht in der Lage und hat nicht die Macht, das zu tun, was Jesus Christus für uns tat, nämlich das, was durch das Gesetz angezeigt wird, die Sünde, unsere Verfehlung, hinwegzunehmen, auszulöschen und uns von ihm, von diesem Urteil zu befreien. Unsere alte Natur ist nicht in der Lage, insofern mitzuwirken, das zu tun, was nur Jesus Christus tun konnte, nämlich sündlos durch die Welt zu gehen. Er hatte die engste Verbindung, er war der Sohn Gottes. Wir sind keine Söhne Gottes, wir sind Söhne unseres irdischen Vaters, wir sind Töchter unserer irdischen Mutter, unseres irdischen Vaters. Aber Jesus war Sohn des Vaters im Himmel, genauso wie auch Adam und Eva von Gott selbst gezeugt wurden. Und nur weil das so war, konnte Jesus dies. Aber Jesus war noch viel mehr wie Adam und Eva. Er war seit Anbeginn der Zeit beim Vater. Er hat mitgewirkt bei der Erschaffung der Welt. Das tat Adam und Eva natürlich nicht. Insofern sind sie eher uns gleich als dem Sohn Gottes, Jesus gleich. Diese Verbindung können wir nicht herstellen. Es gibt nur einen Sohn Gottes, der direkt vom Vater stammt und der auch die Sünde nicht in sein Leben, in sein Herz gelassen hat. Adam und Eva taten dies schon. Sie haben der Versuchung vom Baum der Erkenntnis zu essen nicht widerstanden. Der Erkenntnis ihrer Schuld. Als sie davon aßen, haben sie erkannt, dass sie gesündigt haben gegen das damals einzige Gebot, das es gab. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Und seitdem war praktisch das Gesetz wirkungsvoll. Sie wussten, sie haben gesündigt und sie wussten auch, warum sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Seitdem musste der Mann ja mit dem Schweiße seines Angesichts arbeiten, die Frau mit Wehen und Schmerzen Kinder gebären. Und das waren praktisch die Zeichen dessen, dass sie gegen das einzige Gebot verstoßen hatten. Und das ist bis heute so geblieben. Die Arbeit und die Geburt ist nicht leicht. Weiter geht's. Ich wiederhole nochmal Vers 3 und fahre fort. Denn was die Tora nicht selbst tun konnte, weil ihr die Macht fehlte, die alte Natur zur Mitwirkung zu bewegen, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn als einen Menschen mit einer Natur, die unsere eigenen Sündigen gleich war, sandte. Also Jesus war uns nicht im Sündigen gleich, er war uns gleich in dem irdischen Körper, er war uns gleich in dem Willen, er war Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist das Einzige, wo er uns gleich war. Nicht in dem Sündhaften. Klar, der Körper ist der gleiche gewesen wie unser. So, jetzt geht es weiter mit Vers 4. Dort heißt es, beziehungsweise, Moment, wo bin ich jetzt? Ich lese nochmal und fahre fort. Gott tat das, um die Sünde abzutun. Und indem er es tat, vollstreckte er die Strafe gegen die Sünde in der menschlichen Natur. Gott sandte seinen Sohn, um die Sünde wegzunehmen, um die Sünde abzutun, abzunehmen von uns, von unserer Schulter, von unserem Leben. Er trug die Strafe unserer Sünden. Ich wiederhole und fahre fort. Gott tat das, um die Sünde abzutun. Und indem er es tat, vollstreckte er die Strafe gegen die Sünde in der menschlichen Natur, damit die gerechte Forderung der Tora erfüllt werde in uns, die wir unser Leben nicht so führen, wie es unsere alte Natur will, sondern so, wie es der Geist will. Ja, unsere alte Natur möchte gegen das Gesetz verstoßen und unsere alte Natur ist der Sünde preisgegeben. Unsere neue Natur, der neue Mensch, der geistige Mensch in uns, der durch den Geist Gottes lebt, er möchte dem Gesetz Gottes, der Tora, gerecht werden. Und wir können es durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem Christen wohnt. Wenn er uns lenkt, wenn wir unseren Geist, unseren menschlichen Geist leiten lassen durch ihn, dann sind wir in der Lage, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Weiter heißt es in Vers 5, denn diejenigen, die sich mit ihrer alten Natur identifizieren, richten ihren Sinn auf die Dinge der alten Natur, die aber, die sich mit dem Geist identifizieren, richten ihren Sinn auf die Dinge des Geistes. Seinen Sinn der alten Natur zu unterstellen, ist gleichbedeutend mit dem Tod, doch seinen Sinn dem Geist zu unterstellen, ist Leben und Shalom, also Frieden. Ich wiederhole Vers 6. Seinen Sinn der alten Natur zu unterstellen, ist gleichbedeutend mit dem Tod. Ja, viele Menschen leben in der Welt, leben in ihrer alten Natur und klammern sich an all das Alte, an all das Altbewährte, an all das, was die Welt einführt und ihnen zum Gesetz macht. Und das, was die Welt einführt, das ist oftmals gegen das Gesetz Gottes. Es wirft alles auf den Kopf, stellt alles auf den Kopf und macht es, ja, zum Gegenteil. Zum Beispiel, ein Beispiel, Gott erschuf den Menschen als Mann und Frau. Die Welt erschuf den Menschen als divers. Der Mann machte sie zur Frau, die Frau machte sie zum Mann und dann kamen noch zig andere Geschlechter hinzu. Und das ist wieder des Willens Gottes. Das ist wieder des Gesetzes Gottes. Das ist wieder Gottes Geist. Es ist in Gottes Augen abscheulich. Nicht der Mensch ist es, sondern das, was die Welt, was der Teufel aus dem Mensch macht. Es wird entstellt und es wird abscheulich. In Vers 7 heißt es, denn der Sinn, der von der alten Natur beherrscht wird, steht Gott feindlich gegenüber, weil er sich nicht der Tora Gottes unterwirft. Ja, er kann es gar nicht. Ja, der Mensch möchte es tun, aber er kann es gar nicht. Und diese Einsicht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, sie kann dich ja befreien von dem Krampf, von dem ja Wollen, aber nicht Können. Denn ohne den Geist Gottes können wir der Tora, dem Gesetz Gottes, uns nicht unterwerfen. Weil die Welt wird uns erdrücken, wenn uns die Erlösung Gottes von unserer Schuld nicht befreit. Erst wenn wir befreit sind, erst wenn die Ketten gelöst sind, dann sind wir in der Lage, dem Willen Gottes zu entsprechen. Erst dann sind wir in der Lage, uns der Tora Gottes zu unterwerfen. Nicht in dem Sinne, dass wir uns versklaven, sondern in dem Sinne, dass wir ein gesundes, glückliches Leben führen. Ein Leben führen zu Gott hin und nicht hin zur Welt, die vergehen wird. Diese gegenwärtige Welt wird vergehen. Aber Gott wird in Ewigkeit bestehen. Sein Wort, seine Liebe, seine Gnade, seine Hoffnung. All dies wird bis in die Ewigkeit hinüber reichen. Aber diese Welt wird vergehen, weil sie genauso der Sünde preisgegeben ist, wie wir selbst. Es steht an einer anderen Stelle, dass die Natur seufzt und genauso dem Kommen Gottes und der Erlösung Gottes sich herbeisehnt. In Vers 8 heißt es, damit können diejenigen, die sich mit ihrer alten Natur identifizieren, Gott nicht wohl gefallen. Ihr aber identifiziert euch nicht mit eurer alten Natur, sondern mit dem Geist, vorausgesetzt, der Geist Gottes lebt in euch. Denn jeder, der den Geist des Messias nicht hat, gehört nicht zu ihm. Viele leben ein geistloses Leben, weil sie ein gesetzloses Leben leben, weil sie sich der Welt hingegeben haben, weil sie sich der Sünde hingegeben haben, sind sie nicht in der Lage, den Geist in sich einzulassen. Denn er ist das Heilige in uns. Gott ist heilig und der Geist ist ebenso heilig. Und bevor er in uns einkehren kann, müssen wir erstmal die Sache mit der Sünde klären, sie unters Kreuz legen, sie zuvor bekennen, Buße tun und uns befreien lassen, sodass ja unser Tempel, unser irdischer Körper bereit ist für den Geist Gottes, der in uns leben möchte. Aber es nur kann, wenn wir zuvor von unserer Schuld befreit und erlöst wurden. Weiter heißt es in Vers 10, wenn aber der Messias in euch ist, dann ist einerseits der Leib tot wegen der Sünde und andererseits gibt der Geist Leben, weil Gott euch für gerecht achtet. Ich wiederhole Vers 10, Wenn aber der Messias in euch ist, dann ist einerseits der Leib tot wegen der Sünde und andererseits gibt der Geist Leben, weil Gott euch für gerecht erachtet. Ja, unser Leib ist ein für alle Mal hinüber. Das kann man einfach nur so sagen. Viele versuchen, ihr Leben zu verlängern. Viele versuchen, ihrem Leib ewiges Leben zu verschaffen. Aber das ist eine Utopie. Das ist, wie jemand anders sagte, ja, ein Denken im Phantasialand. Aber es entspricht nicht der Wirklichkeit. Unser Leib ist dem Tod preisgegeben aufgrund unserer Sünde. Wir werden sterben, dieser Leib wird sterben, früher oder später. Das steht fest. Diese Tatsache sollten wir anerkennen. Aber, und jetzt kommt das Besondere und Wunderbare, aber, so heißt es im zweiten Teil des Verses, und andererseits gibt der Geist Leben, weil Gott euch für gerecht erachtet. Ja, der Geist Gottes gibt uns ewiges Leben. Das ist eine unsichtbare, im Gestalt des Geistes, Tatsache. Also wir können dies nicht an unseren irdischen Körper knüpfen. Wir bekommen dann ja auch einen geistlichen Körper, so wie ihn Jesus hatte, nachdem er auferstanden ist. Der hat ja dann auch nicht den alten Leib gehabt, der wurde dann nicht wiederhergestellt. Nein, er war verschwunden, er war weg und er kam mit einem neuen geistlichen Körper zurück und hat sich seinen Jüngern gezeigt. Und diesen Körper bekommen auch wir dann nach unserer oder bei unserer Auferstehung. Und Gott wird uns gerecht erachten, nicht aufgrund unseres Gutmenschseins oder aufgrund unseres Krampfes, unseres Versuches, gut sein zu wollen. Nein, er wird uns für gerecht erachten, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz uns gerecht gemacht hat. Und wir durch den Geist, den wir geschenkt bekommen, dann ein gerechtes und gesetzliches Leben führen können. Nicht ein gesetzloses, wie viele Christen in dieser Welt, die denken, sie würden nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Das ist eine riesige und katastrophale irreleere Lüge, deren viele Christen, auf die viele Christen hereingefallen sind. Es herrscht Anarchie in den Gemeinden und man kann essen, was man will. Man kann das giftigste Schweinefleisch in sich hineinführen. Es ist ja alles erlaubt und das Wort Gottes wurde verdreht. Es wurden neue Feiertage in Gänsefüßchen eingeführt, Ostern, Weihnachten und all die Feste Gottes wurden unter den Teppich gekehrt und wurden einfach nur den Juden zugeschoben. Aber nein, es sind die Feste für die Menschen, von Gott für die Menschen. Klar, die Juden haben sie zuerst gefeiert, aber das heißt nicht, dass wir sie nicht feiern dürfen oder sollen. Nein, die Christen feiern lieber Sonntag, die Anbetung des Sonnengottes, nämlich das ist der Sinn der Einführung des Sonntags. Nicht wegen Gott, sondern wegen falschen Göttern, die ja laut dem ersten Gebot, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ja eingeführt wurden. Weiter heißt es in Vers 11, und wenn der Geist des einen, der Jeschua von den Toten auferweckt hat, in euch lebt, dann wird der eine, der den Messias Jeschua von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leibern Leben schenken durch seinen Geist, der in euch lebt. Gut, unser sterblicher irdischer Leib, er bekommt Leben, neues Leben. Und wir bekommen dann, wie gesagt, einen neuen geistigen Körper bei unserer Auferstehung. In Vers 12 heißt es, damit, Brüder und Schwestern, schulden wir nun unserer alten Natur nichts. Das von uns verlangt, nach unserer alten Natur zu leben. Denn wenn ihr nach der alten Natur lebt, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Wenn ihr aber durch den Geist der Werke des Leibes tötet, werdet ihr leben. Alle, die geleitet sind vom Geist Gottes, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt keinen Geist der Sklaverei empfangen, der euch wieder in Angst stürzen würde. Im Gegenteil, ihr habt den Geist empfangen, der uns zu Söhnen und Töchtern macht und durch dessen Macht wir rufen, aber, das heißt, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben mit dem Messias. Vorausgesetzt, wir leiden mit ihm und auch mit ihm verherrlicht. Vorausgesetzt, wir leiden mit ihm, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Ich glaube nicht, dass die Leiden, die wir jetzt durchmachen, ins Gewicht fallen im Vergleich mit der Herrlichkeit, die uns in der Zukunft offenbart wird. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbart werden. Denn die Schöpfung ist der Hoffnungslosigkeit unterworfen. Ja, auch die Schöpfung ist der Hoffnungslosigkeit unterworfen. Und die Schöpfung, sie wartet sehnsüchtig darauf, genauso wie auch die Töchter und Söhne Gottes sehnsüchtig darauf warten, dass sich Gott offenbart, dass Jesus wiederkommt und allem Leid ein Ende bereitet. Und die Schöpfung ist der Hoffnungslosigkeit unterworfen, so heißt es weiter, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Es besteht aber eine verlässliche Hoffnung. Ja, man sagt in der Welt, hoffen heißt nicht wissen, aber Gottes Wort sagt uns, hoffen heißt verlassen, sich verlassen auf Gott, der seine Versprechen hält. Weiter heißt es, dass auch sie aus ihrer Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und sich der Freiheit erfreut, die mit der Herrlichkeit einhergeht, die die Kinder Gottes haben werden. Wir wissen, dass wir jetzt die ganze Schöpfung, wir wissen, dass bis jetzt die ganze Schöpfung geseufzt hat wie ein wie in Geburtswehen. Und nicht nur sie, sondern wir selbst, die die Erstlinge des Geistes haben, seufzen innerlich, solange wir sehnsüchtig darauf warten, zu Söhnen und Töchtern gemacht zu werden. Das heißt, bis unser ganzer Leib erlöst und befreit wird. In dieser Hoffnung wurden wir gerettet. Doch wenn wir sehen, worauf wir hoffen, dann ist das keine Hoffnung mehr, denn wer hofft auf das, was er bereits sieht? Ja, wir hoffen nicht, sondern wir haben. Wir sehen schon das Wort. Wir sehen aber nicht das Wiederkommen Jesus. Insofern ist es schon noch eine Hoffnung. Es ist eine verlässliche Hoffnung. Auch wenn wir noch nicht alles erfüllt sehen, was Gott versprochen hat, und auch wenn der Tag der Wiederkunft Jesu in diesem Moment noch nicht da ist. Wer weiß, vielleicht später in einer Stunde. Keiner weiß es. Weiter heißt es, wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir sehnsüchtig darauf in Geduld. So, nächste Seite. Auf ähnliche Weise hilft uns der Geist in unserer Schwachheit, denn wir wissen nicht, wie wir so beten können, wie wir sollen. Ja, viele klammern sich an Gebetsbüchlein, an Gebetshefte. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wo meine Mutter, die katholisch war, immer so Gebetsheftchen hatte. Aber ja, das waren irgendwelche vorformulierten Gebete, die nicht ja, aus ihrem Geist heraus kamen. Jemand anders hatte sie aufgeschrieben und es waren keine geistigen Gebete. Denn wer glaubt, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, für seine Schuld und auferstanden ist und erlöst wurde, der hat den Geist und der braucht keine Gebetsbüchleins oder Heftchen. Für den ist der Geist in ihm. Und so heißt es weiter, für den tritt der Geist ein, in seiner Schwachheit, meine ich. So, und wir wissen nicht, wie wir beten können, wie wir sollen. Weiter heißt es, der Geist selbst aber tritt für uns ein mit Seufzen, die zu tief sind für Worte. Ja, manchmal ist ein Seufzen tiefer wie ein Wort. Manchmal können Worte nicht ausdrücken, was der Geist Gottes in uns durch das Seufzen hervorbringt. Und dieses Seufzen wird von Gott erkannt und verstanden. Wir müssen also nicht große Worte machen. Wir haben noch viel mächtigere Möglichkeiten durch den Geist, der durch das Seufzen, das durch ihn aus uns herauskommt, eine größere ja, Quelle und Erkenntnis und Kommunikationsmittel für Gott ist. Weiter heißt es in Vers 27, und der, der die Herzen erforscht, weiß genau, was der Geist denkt. Denn seine Bitten für das Gottesvolk stehen in Einklang mit Gottes Willen. Das Bitten des Geistes in uns steht im Einklang mit dem Willen Gottes. Wenn wir das Seufzen fließen lassen, das Bitten fließen lassen, dann stehen wir im Einklang mit dem Willen Gottes. In Vers 28 heißt es, außerdem wissen wir, dass Gott alles zusammenwirkt, alles zusammenwirken lässt zum Guten derer, die Gott lieben und die berufen sind nach seinem Plan. Denn die, die er im Voraus gekannt hat, hat er auch im Voraus bestimmt, gleichförmig zu werden dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Und die, die er auf diese Weise im Voraus bestimmt hat, hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, bei denen hat er auch Sorge getragen, dass sie für gerecht erachtet werden. Wenn Gott uns beruft, dann hat er schon Sorge getragen, dass wir für gerecht erachtet werden. Wir müssen uns nicht sorgen, Gott sorgt sich um uns und versorgt uns mit allem Nötigen. Weiter heißt es, und die, bei denen er Sorge getragen hat, dass sie für gerecht erachtet werden, hat er auch verherrlicht. Was sollen wir also zu diesen Dingen sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, liebe Zuhörer, aus dem Nähkästchen gesprochen, in dieser Woche waren viele gegen mich, viele. Aber wenn ich jetzt diesen Vers lese, dann frage ich mich, ja, wer kann denn gegen mich sein, wenn Gott für mich ist? Auch wenn sie, die gegen mich waren oder sind und sind, es so, ja, nach außen scheinen lassen. Gott ist für mich und Gott ist für uns, liebe Zuhörer. Also lasst uns fragen, wer kann gegen uns sein? Keiner, wenn Gott für uns ist. In Vers 32 heißt es, er, der nicht einmal seinen eigenen Sohn verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab, wird er uns, nachdem er uns seinen Sohn gegeben hat, nicht auch alles andere geben? Wer wird also eine Anschuldigung gegen das erwählte Gottesvolk vorbringen? Ja, das sind leere Worte. All die Anschuldigungen, die gegen uns vorgetragen werden, sie werden verpuffen, auch wenn Ungerechtigkeit von Seiten der ungerechten Welt noch ausgeübt wird. Aber es gibt eine Zeit, wo nur noch die Gerechtigkeit Gottes herrschen wird. Und die wird kommen und auf diese Zeit können wir uns freuen. Weiter heißt es, wer wird also eine Anschuldigung gegen das erwählte Gottesvolk vorbringen? Und dazu gehören auch wir, die wir an Jesus Christus glauben. Gott hat zuallererst sein Volk, die Juden, erwählt. Aber durch den Glauben an Jesus Christus werden die Christen mit hineingenommen in den Ölbaum. Sie werden hineingepfropft. Und wenn es hier um das Volk, auserwählte Volk Gottes geht, dann geht es auch um jeden einzelnen Christen. Weiter heißt es, wer wird also eine Anschuldigung gegen das auserwählte Gottesvolk vorbringen? Sicherlich nicht Gott. Er ist der, der Sorge trägt, dass sie für gerecht erachtet werden. Wer straft sie? Sicher nicht der Messias Jeschua, der starb und mehr noch auferweckt wurde, der zur rechten Hand Gottes sitzt und doch für uns eintritt. Wer wird uns von der Liebe des Messias trennen? Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, Krieg? Wie die Tenach schreibt, und Tenach bedeutet die hebräische Bibel, das Alte Testament, wie die Tenach schreibt, deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang in den Tod gegeben, werden wir erachtet als Schafe, die geschlachtet werden sollen. Nein, in all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere himmlische Herrscher, weder was da ist, noch was da kommt, weder Mächte von oben, noch Mächte von unten, noch irgendetwas Geschaffenes uns trennen kann von der Liebe Gottes, die zu uns kommt durch den Messias Jeschua, unseren Herrn. Liebe Zuhörer, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, nichts Schreckliches, das wir im Moment sehen und nichts Schreckliches, das noch kommen wird, was wir noch nicht sehen, ja, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, wenn wir uns an sie klammern, wenn wir uns an Gott klammern, an sein Wort, an sein Gesetz und seinen Geist in uns am Leben halten und ja, immer schön ausmisten und die Sünde nicht Oberhand haben wird über unser Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.